Ja, ich grüße Sie zu der Vorlesung. Wir sind ja in diesem Semester von der Ungunst der Termine etwas verfolgt. Letztes Mal ist wiederum ausgefallen. Es ist eine gewisse schmerzliche Verdünnung der Stunden festzustellen diesbezüglich. Ich habe in dem Zusammenhang auch, also im Hinblick darauf, eine Aktion gestartet, die ich Ihnen jetzt nochmals vorstellen wollte, nämlich eine Serie von Radiosendungen, die sich mit dem Beginn im Speziellen der philosophischen Untersuchungen beschäftigen und die zum Teil schon fertig sind, gesendet worden sind, für Sie auch zur Verfügung stehen. Am Mittwoch ist die letzte, also die zweite in diesem Zusammenhang gesendet worden. Ich zeige es Ihnen nur nochmal, dass Sie wissen, wo Sie das finden, denn es hat nach meiner letzten Angabe ein paar Verständigungsschwierigkeiten gegeben. Sie müssen alle Punkte und so weiter richtig einsetzen. Audiothek. philo.at. Die Sendung vom Mittwoch ist hier gleich angekündigt und neu in der Audiothek am 21.11. Das ist eine Sendung, die geht über Augustinus und Wittgenstein und folgt der Sendung, hier haben Sie die, folgt der Sendung über Sokrates und Wittgenstein, die schon vor einem Monat oder sowas gesendet worden ist. Beide Sendungen und also alle in dieser Reihe bauen auf Seminarmitschnitten aus den späten 70er Jahren in Bielefeld von Erich Christian Schröder. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr lebendiges, spannendes, sachlich richtiges Seminar gewesen, von dem man nur profitieren kann. Ich werde diese Sendungen als integralen Bestandteil dieser Veranstaltung betrachten. Das heißt, die Prüfung, um das also mal sozusagen, wird das mit einschließen. Wir haben uns, wie gesagt, damit abzufinden, dass wir eine ganze Reihe von Stunden verloren haben. Das ist meine Initiative, um hier mehr Stoff hineinzubringen in die Diskussion. Also bitte hören Sie sich das an. Wenn Sie Schwierigkeiten haben im Umgang mit diesen Audio-Files, es gibt im Computerraum, der ist am Gang um die Ecke, einen CD-Brenner und freundliche Leute, die Ihnen erklären, wie man diese Sendungen runterholt vom Netz und auf eine mitgebrachte CD brennt. Und dann können Sie es nach Hause nehmen und können es dort hören. Das ist also die Version für Leute, die hier noch nicht sehr viel Erfahrung haben mit Audio-Files im Internet. Die anderen wissen mittlerweile schon, wie man das holt. Ja? Nein, man kann beide. Man kann beide. Ja, danke für den Hinweis.
Aber kann man alle downloaden?
Ja.
Weil nur das Stream-Signal, also das Stream-Symbol.
Nein, es ist so, die Sache ist zweigeteilt. Es gibt, wenn Sie in der Homepage, also in der ersten Page sind, gibt es hier zwei Optionen. Das eine ist Downloads. Und in diesen Downloads gibt es die Dinge einfach zum Runterladen. Das, was ich hier besprochen habe, ist unter Personen zu finden. Ja, das sind die Downloads. Und zweitens gibt es eine Rubrik Streaming. Und diese Streaming-Rubrik ist vielleicht ein bisschen konfus, also nicht, es ist nicht konfus, sondern es ist eine leichte Verdoppelung. Hier haben Sie auch eine Eintragung Personen. Und da können Sie einerseits die Sache noch einmal downloaden. Das ist, wenn Sie links klicken. Wenn Sie auf dieses linke Symbol klicken, dann können Sie das runterladen. Wenn Sie allerdings rechts klicken, dann streamt. Das ist, nein, das ist immer schon. Das kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass es da technische Schwierigkeiten gibt, aber im Prinzip ist das nicht neu. Im Prinzip ist es so, für die technisch ein bisschen Interessierten, unter diesem Eintrag Streaming ist ein besonderes Modul eingebaut in die Audiothek, das es möglich macht, für MP3-Files, die man hier runterladen kann, automatisch ein File zu erzeugen, das dazu führt, dass man es online streamt. Das ist ein bisschen eine Verwaltungsvereinfachung, weil man muss normalerweise für Download und Streaming zwei unterschiedliche Files schreiben. Der Vorteil dieses Streaming-Moduls hier ist, dass man die Files nicht schreiben muss, dass die automatisch erzeugt werden. Wenn es eine Schwierigkeit gibt, könnte es damit zusammenhängen, zwischen Streaming und Download könnte damit zusammenhängen, dass der Browser nicht richtig eingestellt ist. Er muss, also nochmal mal technisch, der Browser muss wissen, Ihr Browser muss wissen, was er mit M3U-Extensions macht. Das ist nun wirklich technisch. Das sind XURL MPEG Extensions. Also die Sache ist so, dass wie das File am Ende heißt, bestimmt, was der Browser damit macht. Wenn es am Ende M3U heißt und der Browser richtig eingestellt ist, dann streamt das. Wenn es am Ende MP3 heißt, dann bietet er an, wollen Sie das runterladen. Das sind die Optionen hier. Also bitte betrachten Sie das als Teil der Lehrveranstaltung. Das Zweite, was ich Ihnen zeigen wollte und was ebenfalls Teil der Lehrveranstaltung ist und was auch schon angekündigt worden ist von mir, was ich aber jetzt tatsächlich nicht auf den allerletzten Stand, aber zumindest auf den in etwa vorletzten Stand gebracht habe, nämlich diese Radiosendungen sind, glaube ich, noch nicht vollständig da, ist diese Seite wittgenstein.philo.at und auf dieser Seite gibt es jetzt einen zweiten Link. Das eine ist das Sommersemester 2002, das zweite ist das Wintersemester, in dem wir uns hier befinden. Und das ist also, sind also die Vorstufen zu Wittgensteins philosophischen Untersuchungen. Und hier haben Sie schon zunächst einmal die ersten beiden Vorlesungen zum Anhören und eine Reihe von Textverweisen. Zum Hören habe ich den Sokrates und Wittgenstein habe ich Ihnen schon hingetan. Also hier kommt des Weiteren noch mehr Informationen über diese Vorlesung. Jetzt möchte ich noch auf einen kleinen Hinweis, auf eine kleine Bemerkung eingehen, die eine Kollegin mir vorgestern zugesteckt hat, könnte man fast sagen. Sie sagt, naja, mit dieser Wittgenstein-Vorlesung machen Sie da noch immer so diese technischen Sachen oder reden Sie was über das, was der Wittgenstein gesagt hat? Weil wenn Sie über das reden, was der Wittgenstein gesagt hat, dann ist das schon interessant, aber dieses technische Ding, diese vorbereitenden Dinge sind doch irgendwie, sind schon ganz respektabel, aber es interessieren mich nicht so. Und damit spricht sie ein Problem an, das ich durchaus sehe und mit dem ich mich durchaus selbst auch immer beschäftige. Um es mal drastisch zu sagen, könnte man sagen, geht es hier um ein Abendessen oder um das Kochen eines Abendessens? Geht es darum, dass Sie sehen, wie eine Speise zubereitet wird oder dass Sie was zum Essen kriegen? Sie werden aus dieser Formulierung schon erschließen können, dass ich zwar einerseits der Auffassung bin, dass es hier durchaus um die Vermittlung von nahrhaften Inhalten geht, aber dass es hier kein Fastfood-Restaurant ist, das Ihnen schnell mal etwas Info bringt zu dem, was Wittgenstein sagt, sondern dass ich das Ding eher japanisch sehe, nämlich dass die Freude an der Zubereitung des Essens schon die Hälfte des Essens selber ist und dass ich Sie darum bitte, zusätzlich zu dem, es sind nämlich zwei Dinge, die diesen Verzögerungseffekt bewirken, zusätzlich zu dem, dass ich Sie dann einigermaßen stark mit Digitaltechnik spiele, zusätzlich dann noch, dazu noch das zweite auch mit einzubeziehen und bitte auch sozusagen in einer gewissen Weise freundlich zu betrachten, dass ich auch auf Interpretationstheorie eingehe und ich werde das heute wiederum machen. Ich hatte also das letzte Mal ja, wenn Sie sich erinnern, darüber geredet, dass es eine Gedächtnisgeschichte gibt und diese Gedächtnisgeschichte auch ihre Ausprägung und ihre wichtige Formenvielfalt in dem Umgang mit Wittgenstein-Texten hat. Und wenn man der Neigung oder auch der Forderung, der durchaus verständlichen Forderung widersteht, sich nun mal einfach hinzusetzen und mit dem Text zu arbeiten und stattdessen den einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, was sind denn nun die Bedingungen, unter denen wir diesen Direktanschluss gerne hätten, dann ist das durchaus auch eine Beschäftigung, die in den Formenkreis der Interpretation gehört. Und Sie werden sehen, hoffe ich doch, wie diese Beschäftigung, die zugegebenermaßen eine methodologische Beschäftigung ist, doch auch eingreift in das Textverständnis. Und ich gebe gleich von vornherein so ein bisschen ein programmatisches Statement dazu ab. Das ist auch einer der Gründe, warum ich die beiden Sendungen genannt habe, in denen es um das Philosophische Untersuchungen-Seminar von Wittgenstein geht. Das war also ein Seminar zu den philosophischen Untersuchungen. In der besten Art und Weise hat sich der Erich Christian Schröder an den Text herangemacht. Der hat auch Vorstufen, also Vorbereitungen diskutiert. Aber seine hauptsächliche Frage ist, worüber redet der Wittgenstein? Was sind die Dinge, um die es da geht? Also das Greifbare. Meine Veranstaltung hier heißt Vorstufen zu den philosophischen Untersuchungen und ist an dieser Stelle also gezielt zweideutig, und es geht also durchaus auch schon im Inhalt um die Vorstufen, aber es sind die Vorstufen zu den philosophischen Untersuchungen. Und was in diesen Vorstufen wichtig wird und auch philosophisch eine Rolle spielt, das ist jetzt mein programmatisches Statement, ist der Versuch unter anderem, wittgensteinianische Auffassungen und genauer gesagt die Auffassung von Wittgenstein, die am Beginn der philosophischen Untersuchungen steht, über den Umgang mit Sprache anzuwenden, auch auf den Umgang mit Wittgenstein. Was heißt das? Wenn Sie sich die Sendungen anhören, wenn Sie ein bisschen schon was wissen von den philosophischen Untersuchungen, wir kommen auf diese Sache auch noch zu sprechen, werden Sie feststellen, dass ganz entscheidende erste Moment, mit dem die philosophischen Untersuchungen beginnen, ist zu sagen, wir haben ein eingefahrenes Verständnis davon, wie wir mit Sprache umgehen, wie wir Sprache lernen, was das Wichtige an Sprache ist. Und das sind Namen, die wir für Dinge haben und mit denen wir unsere verbalen Äußerungen an die Welt andocken, sozusagen. Das ist das Wichtige. Augustinus beschreibt das Lernen der Sprache so und so auf diese Sache. Da kommen wir natürlich noch. Das ist also dieser Direktzugriff via Worte auf Dinge, dass das Wesentliche der Sprache sein soll. Und dieses Thema ist zu Beginn der philosophischen Untersuchungen Wittgensteins Thema. Er sagt dazu, vorweggenommen, und das haben Sie vielleicht auch schon eben bei den Sendungen gehört, er sagt dazu, diese Art von Direktzugriff ist etwas sehr was Problematisches. Das ist eine sehr einfache, vereinfachende Darstellung, die man nicht wirklich verwenden kann, um zu verstehen, worum es geht bei Sprache. Und die ganzen philosophischen Untersuchungen sind eigentlich eine Etüde, viele Etüden darüber, diese Primitivität unter neutralem Gesichtspunkt jetzt gesehen, aufzufächern, zu sagen, so einfach ist es nicht, beziehungsweise dort, wo es so einfach ist, ist es zwar interessant, aber es führt nur bis zu einem gewissen Punkt und nicht weiter. Wenn ich jetzt diese kurz jetzt angesprochene programmatische Wittgenstein-Behauptung, wenn ich die jetzt auf die philosophische Tätigkeit anwende, auf das, was man normalerweise auf Instituten für Philosophie macht, ergibt sich eine Parallele dazu. Und diese Parallele ist mir wichtig, weil ich selber in dieser Parallele aufgezogen worden bin und weil ich sie selber quasi gelernt und auch an ihre Grenzen gestoßen bin. Und diese Parallele könnte man so beschreiben, dass man sagt, und ich beschreibe es jetzt einmal im Zusammenhang mit der Phänomenologie des Geistes, weil es die zweite Veranstaltung ist, die ich da mache, dass man sagt, wir nehmen uns also die Phänomenologie des Geistes her, schlagen sie auf, beginnen das Vorwort, was hat Hegel sagen wollen, was hat er sich dabei gedacht? Das ist im Prinzip jetzt nicht über Namen und Gegenstände, also nicht so wie Augustinus es sagt über Tische und Bänke und solche allgemeinen Alltagsdinge gesprochen, aber im Bereich der Philosophie doch durchaus analog angesetzt, eine sehr einfache und sehr eingefleischte Art und Weise, mit Texten umzugehen. Nämlich so, dass man sagt, hier gibt es einen Text, jemand hat den Text geschrieben, dabei hat er sich doch was gedacht, auf welche Art und Weise kommen wir heran an das, was er sich gedacht hat, dadurch, dass wir den Text interpretieren, und zwar mit Hilfe von Leuten, die klug genug sind, uns ein bisschen dabei zu helfen, dass man das finden, worum es gegangen ist. Das ist die, das Setting, das, ich würde mal sagen, zweifellos noch immer am Institut für Philosophie ganz gängig ist und mir auch durchaus geläufig, und es kann gar nicht ausbleiben, dass das auch Teil natürlich immer meiner eigenen Praxis ist. Das ist aber auf genau dieselbe Art und Weise eingeschränkt und Anführungszeichen primitiv wie das, was der Wittgenstein am Anfang der philosophischen Untersuchungen ausführt. Es geht nämlich davon aus, und da ist der Zusammenhalt, es geht davon aus, dass es, so ähnlich wie es Bedeutungen für Worte wie Tisch und Stuhl gibt, so ähnlich gibt es Bedeutungen für das, wovon die Rede ist, wenn man zum Beispiel sagt, die Wahrheit ist die Substanz, also Phänomenologie des Geistes. Die Wahrheit ist nämlich nicht nur die Substanz, sondern auch das Subjekt. Wenn man so einen Satz hat, um das einfach nur zu zitieren, dann instinktiv reagiert man so, dass man sagt, aha, was meint er mit Wahrheit, was meint er mit Substanz, was meint er mit Subjekt? Und wenn man das entsprechend gefunden hat, was er damit meint, dann kann man sich aus diesem Satz auch etwas zusammenreimen. Das ist, um es jetzt ein bisschen methodologisch zu sagen, eine Auffassung von Bedeutung, die in der Interpretationstheorie eine wichtige Rolle spielt, eine Konzeption davon, dass was hinter einem Text steht, die Auffassung, die Absicht des Verfassers ist, zusammen mit einer semantischen Konstruktion, nämlich worum es bei dem Text geht. Und in der Literaturwissenschaft und in der Philosophie wird immer wieder davon ausgegangen, dass es einen besonderen Verhältnis, ein besonderes Verhältnis gibt zwischen den Autoren, Autorinnen von Texten, dem, was sie wollen, den Bedeutungen der Texten und den Leserinnen. Die Leserinnen müssen irgendwie herausfinden, wie sich, sie müssen, also es ist ein bisschen so, wie die Autorinnen haben eine Bedeutung vor Augen gehabt, haben sich diese Bedeutung in Worten zu artikulieren vorgenommen. Wir sind konfrontiert mit diesen artikulierten Worten und wir müssen jetzt mit auf der Zwischenstufe über diese artikulierten Worte herausfinden, was hinter dem Vorhang der Worte das ist, was die Autorinnen uns denn haben sagen wollen. Nicht? Die haben, also es gäbe eine unabhängige, das ist Textrealismus, das ist Bedeutungsrealismus im klarsten Sinne. Also als gäbe es eine unabhängige Instanz, von der wir sagen könnten, Bedeutungen, es gibt ein Reservoir von Bedeutungen und dann gibt es ein Setting Autorin und Leserin. Die Autorin und die Leserin sind getrennt voneinander, haben beide Zugang zu diesem Reservoir von Bedeutungen, wissen aber zunächst einmal nicht, wie die anderen in dieses Reservoir von Bedeutungen fischen gehen. Das Einzige, was die Leserinnen wissen, ist, dass als Resultat dieses Fischzugs bestimmte Spuren produziert worden sind. Und diese Spuren sind die Worte, mit denen wir es hier zu tun haben. Und die Aufgabe, das Rätsel besteht sozusagen darin, das könnten wir wirklich schön als eine Rätselaufgabe beschreiben, angesichts der Tatsache, dass diese Spuren hinterlassen worden sind, so also à la Winnetou, nicht? Diese und diese Spuren hast du im Dschungel festgestellt, jetzt sagst du mir bitte, welches Tier daran vorbeigelaufen ist. Also du hast diese und diese Spuren, jetzt musst du, wäre die Aufgabe der Interpretation, du musst herausfinden, herausfinden, welches Ding im Reservoir der Bedeutungen die Autorin, von der du möglicherweise wenig anderes weißt, die Absicht gehabt hat, es herauszufischen und zu beziehen auf diese Textspuren. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du richtig interpretiert. Das ist zugegebenermaßen sehr plakativ gesagt, aber doch eine wichtige Intuition in diesem Zusammenhang. Und wenn ich es Ihnen so sage, wird Ihnen vermutlich schon klar sein, dass das genau dieser Typus von Betrachtungsweise die große Kritik am Anfang der philosophischen Untersuchungen nach sich zieht und dass dieser Typus von Betrachtungsweise auf dieselbe Art und Weise funktioniert, sei es jetzt, dass es darum geht, dass ich mit Ihnen darüber rede, wo das Lokal um die Ecke ist, also alltägliche Besprechung von Dingen, oder ob ich mit Ihnen darüber rede, was Sie mir erzählen aus der Versammlung von gestern oder was Sie sagen, was Sie denn sich eigentlich gedacht haben, wie Sie dieses Ding geschrieben haben. Das sind beides Vorgänge, in denen Interpretationen eine wesentliche Rolle spielen und die man so betrachten kann, wie eben gesagt, oder aber man sagt, ich habe da Schwierigkeiten damit, und bei diesen Schwierigkeiten sind wir also jetzt, und ich gehe darum weiter in einer Darstellung dessen, wie sich die Interpretationssituation in der gegenwärtigen Methodendebatte von Wittgenstein oder in Auszügen dieser Methodendebatte darstellt, und führe das hin auf den Punkt, an dem ich dann auch versuche, Ihnen klarzumachen, was meine Antwort auf die Fragen ist und was auch eine Begründung dafür ist, warum ich mit diesen digitalen Ressourcen arbeite. Einen kleinen Vorblick, damit Sie in etwa wissen, was die nächsten Schritte sind. Ich werde also heute eine Gegenposition zu dem darstellen, was ich das letzte Mal dargestellt habe, nämlich von Savigny als einen extremen Proponenten einer ganz besonderen Umgangsweise mit Texten, im Speziellen auch mit dem Wittgenstein-Text, und werde dann zwei Beispiele einer Kritik an der von Savigny-Auffassung Ihnen vorstellen, und werde, wenn ich damit durch bin, dann übergehen zu Reaktionen von meiner Seite her. Ich werde ein bisschen was entwickeln dazu, wie ich glaube, dass man mit der Sache umgehen kann. Das wird aber dann, ich weiß nicht, wie lange ich damit brauche, das wird dann das Ende meiner vorbereitenden Überlegungen sein. Und dann werde ich als nächstes in dieser Vorlesung zwei Deutungsansätze zu den ersten vier Paragraphen der philosophischen Untersuchungen Ihnen vorstellen. Einerseits in etwa die konventionelle Interpretation. Sie hören die, wenn Sie Schröder hören, das ist durchaus eine verlässliche Sache, aber ich werde es Ihnen sozusagen noch einmal vor Augen führen, und dann möchte ich Ihnen eine nicht so konventionelle Interpretation vorstellen, die mehr etwas zu tun hat mit meiner Arbeit, mit einem leicht anderen Zugang zum Wittgenstein. Das wird sich auf diese ersten vier Paragraphen beziehen, der philosophischen Untersuchungen, wie wir sie vorliegen haben. Und dann werde ich in der weiteren Folge der Lehrveranstaltung, werde ich mich konzentrieren auf einen ganz speziellen Übergangspunkt in der Genese der philosophischen Untersuchungen. Ich werde Ihnen, also das gehört noch ins Vorgebiet, erinnern Sie sich dran, es ist schon sehr lange her, ich habe Ihnen ganz am Anfang des Semesters dargestellt, dass es diese Schulte-Ausgabe jetzt gibt von den philosophischen Untersuchungen, und in dieser Schulte-Ausgabe gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Versionen der philosophischen Untersuchungen. Es gibt die Urfassung, die Frühfassung, bearbeitete Frühfassung, Zwischenfassung und Spätfassung. Fünf Sachen. Ich präsentiere Ihnen das nochmal. Zwischen diesen Fassungen, das sind die Vorstufen, also im Wesentlichen vier Fünftel davon sind eben Vorstufen zu den philosophischen Untersuchungen, wie wir sie jetzt haben. Zwischen diesen Fassungen gibt es viele interessante, schwierige, wichtige Entwicklungen. Und an einer ganz bestimmten Stelle dieser Entwicklungen werde ich mich dann platzieren. Für diejenigen, die es im vergangenen Semester schon ein bisschen mitgekriegt haben, das wird etwas zu tun haben mit dem Manuskript 115, auf das noch zu sprechen kommen sein wird, und mit ganz bestimmten Umbrüchen, die zwischen dem Manuskript 115 und der weiteren Entwicklung der philosophischen Untersuchungen liegen. Gut, also so viel noch zum Vorblick. Jetzt zu von Savigny. Von Savigny hat einen Kommentar geschrieben, Wittgensteins philosophische Untersuchungen. Zwei Bände sind das. Das erste ist erschienen 1988, ist, glaube ich, 94 überarbeitet, noch einmal in zweiter Auflage erschienen. Das hat aber von der allgemeinen methodologischen Stoßrichtung keinen wichtigen Unterschied, diese beiden Auflagen. Und die methodologische Stoßrichtung ist es, worum es mir jetzt hier geht. Erinnern Sie sich, ich habe Ihnen vor 14 Tagen die, ad hominem Interpretationsstrategie in der Wittgenstein-Forschung ein bisschen vorgestellt. Etwas, was eingeleitet worden ist im zentraleuropäischen Kreis von Czanek und Tulmin, die in Wittgensteins Vienna, und sie haben erst ein zweites Buch auch geschrieben, dessen Namen ich jetzt nicht ganz kenne, aber es ist ein bisschen eine popularisierte Version von Wittgensteins Vienna, etwas unternommen haben, was für den angloamerikanischen Verständnishorizont sehr, sehr wichtig war, nämlich den Wittgenstein lokalisiert in der Wiener Szene um 1910, 1920, 1930. Sie haben darauf hingewiesen, dass man viele Bemerkungen, viele Gesten, viele Absichten von dem, was in diesem Text drinnen ist, nicht anders verstehen kann, als dass man die Person Wittgenstein, die in einem ganz bestimmten sozialen Umfeld, in einem geistigen Umfeld gewachsen ist, versteht. Der Typus dieser Interpretationsweise ist Ihnen ja auch sehr vertraut. Also zum Beispiel, Wittgenstein nennt im philosophischen, in Tractatus Logico Philosophicus irgendwann einmal Boltzmann. Boltzmann ist eine wirkliche Persönlichkeit, und es stellt sich jetzt die Frage im Sinne der Autorenintention, warum bezieht sich Wittgenstein hier auf Boltzmann? Hat er Boltzmann gekannt? Hat er Boltzmann verstanden? Was von Boltzmann hat er gelesen? Das sind alles Dinge, die man wissen muss, um herauszufinden, was er denn sagen wollte, wenn er in Tractatus Logico Philosophicus Boltzmann anspricht oder Mautner. Oder wenn er sagt Mystik, da gehe ich jetzt über das rüber, geht zu dem rüber, worüber ich das letzte Mal gesprochen habe. Wenn er hier im Traktat Mystik sagt, dann ist es doch offenbar so, dass er eine Person ist, die bestimmte Erfahrungen gemacht hat, und diese bestimmten Erfahrungen gehen ein in sein Wortgebrauch von Mystik, und das muss man zur Kenntnis nehmen, damit man umgehen kann mit dem, was hier Mystik heißen soll. Und wenn man dabei zum Beispiel auf die Methode verfällt, darauf hinzuweisen, dass das Ding ja im Ersten Weltkrieg wichtigerweise entstanden ist und dass Mystik etwas mit dem Sinn der ganzen Welt zu tun hat und dass ein russischer Angriff an der Front auch etwas damit zu tun hat, dass der Sinn der ganzen Welt in Frage gestellt wird, vor allem wenn man dabei sterben kann, dann ergibt sich eine solche Bogenführung zwischen den jeweiligen Umständen, in denen Wittgenstein lebt und schreibt, und den Bedeutungen, die wir dem zulegen, was nun der Inhalt des Geschriebenen ist. Ich gehe auf das jetzt nicht mehr nochmals ein, habe versucht, das letzte Mal das ein bisschen herauszukristallisieren, was mir dabei verständlich und was mir dabei problematisch ist, und gehe heute auf die andere Position ein, denn Savigny vertritt eine markante alternative Position, die nun so zu charakterisieren ist. Er sagt zu Beginn dieser Interpretation etwas über den methodischen Ansatz und weist auf ein paar Dinge hin, die es sich lohnt anzusprechen, aus dem folgenden Grund. Es war für mich selber sehr überraschend, also nicht ganz überraschend, aber doch einigermaßen fast überraschend, dass er das extra sagt: Wittgensteins Sprache ist fast problemlos. Das gehört zu seiner philosophischen Sonderstellung. Es ist ja tatsächlich so, dass man bei Wittgenstein von den sprachlichen Ausdrücken her eigentlich selten im Zweifel ist, wie diese Worte zu verstehen sind. Das gehört zu seiner philosophischen Sonderstellung, wenn Sie sich Husserl anschauen, wenn Sie sich Heidegger anschauen, wenn Sie... Vergleichbar ist es ein bisschen Nietzsche allenfalls, aber auch nicht an allen Stellen. Aber auch das nicht wirklich. Es kommt dann sehr auf den Text von Nietzsche an, über den man hier spricht. Auffallend dabei ist das, tatsächlich ist Wittgensteins Sprache zunächst einmal kein Problem, und interessant ist, dass einem das gar nicht auffällt. Also wenn du keine Probleme machst und die Programmatik, dass du keine Probleme machen willst, auf diese Art und Weise erfüllt ist, also ich muss es nochmal umgekehrt sagen, die Sprache von Wittgenstein macht keine Probleme. Die Frage ist, ist es selbstverständlich oder hat er sich dafür bemüht? Ich gehe davon aus, dass er sich dafür bemüht hat. Das ist eine Arbeit, das ist eine Aufgabe, das ist etwas, was er genau als Philosoph machen will, nämlich keine Probleme mit der Sprache. Und die Besonderheit, auf die ich hinweisen will, ist, du machst dir jetzt also die Mühe, so zu schreiben, dass es kein Problem gibt, und die Leute merken gar nicht, dass diese Mühe dahinter steht. Die Leute glauben, das ist eh normal, weil du etwas produzierst in einem zweiten Durchgang, was normal klingt. Das ist deswegen wichtig, weil darin ein entscheidender Punkt in Wittgensteins Philosophieverständnis angesprochen ist. Philosophie hat schlicht und einfach nicht mysteriös zu sein, nach Wittgenstein. Das ist eine Attitüde, also die Attitüde dessen, dass sich jemand hinstellt und mit Fachvokabular spricht, mit etwas spricht, was gelehrt oder kompliziert oder sowas klingt und was auf diese Art und Weise eine Diskrepanz erzeugt zwischen meiner Alltagswissenseinstellung und dem, was mir da präsentiert wird. Also der ganz populistische Zugang, den man dazu haben kann, auch Ressentiment geladene Zugang natürlich, den man dazu haben kann, dass man sagt, warum redest du so kompliziert? Glaubst du, du bist etwas Besseres? Das ist sozusagen das Ressentiment diesbezüglich. Die andere Seite des Ressentiments ist, dass Philosophen natürlich glauben und Philosophinnen, sie sind etwas Besseres. Und genau darum reden sie so kompliziert, weil das Bessere kann man ja nur... was ist die Definition des Besseren? Die Definition des Besseren ist relativ auf die Alltagsmöglichkeit. Und es ist ja vollkommen richtig, wenn Sie sich anschauen, was in einem Chatroom passiert oder was in einer Normaldiskussion beim Kaffeetisch, im Kaffeehaus passiert, im Zusammenhang mit philosophischen Dingen. Das ist an vielen Stellen begrifflich nicht scharf. Das zerrinnt, das hat keinen leichten Punkt, wo man sich orientieren kann. Das ist so ähnlich wie die matschige Darstellung auf einem sehr, sehr schlechten Bildschirm, wo man keine Konturen sieht, wo man keine Kanten sieht und wo man auf diese Art und Weise relativ bald, zunächst ist es zwar billig, aber es tun einem die Augen schnell weh. Die Absicht von philosophischer Fachterminologie ist ja gerade die, hier Schärfe reinzubringen, damit man sich orientieren kann, damit es korrekt ist und dass man auf dieser Ebene in einem Fachjargon korrekt reden kann und unter Fachleuten eine Sache weiterentwickeln kann. Es gehört eben zu einer wesentlichen Betrachtung Wittgensteins, zu sagen, so kann Philosophie nicht betrieben werden, so ist sie nicht aufzufassen. Das ist aber jetzt nicht hier mein Thema, sondern es war eigentlich ein kleiner Exkurs dazu, dass von Savigny darauf hinweist, ganz zu Recht, dass man beinahe daran vorbeigeht, dass die Sprache von Wittgenstein problemlos ist. Er sagt, aber der Wittgenstein hat schon seine Tücken und die Tücken liegen nicht darin, dass wir zunächst einmal nicht wissen, was Existenzialontologie oder die ontologische Differenz ist oder was die passive Synthesis des inneren Zeitbewusstseins ist, um Ihnen ein paar kleine Kostproben zu geben, sondern dass wir, wenn Sie sich die philosophischen Untersuchungen ansehen, dass wir zunächst mal Schwierigkeiten haben, festzustellen, wer spricht. Das ist tatsächlich eine ganz entscheidende Frage. Wenn Sie mal da so reinlesen, da kommen Sätze vor unter Anführungszeichen und Sätze, die sich auf Sätze beziehen. Das Ding ist in einer Weise dialogisch angelegt und irritiert auf die Art und Weise. Denn die Zuordnung der jeweiligen Sätze zu Positionen, zu Personen oder Positionen ist alles andere als klar. Das ist eine der wichtigen Interpretationsfragen, die nach von Savigny zu lösen ist. Also welche Sprechpositionen haben wir hier zu identifizieren in den philosophischen Untersuchungen? Und die dritte, also die erste Frage, die Sprache ist problemlos. Die eine Frage ist, wer spricht? Die zweite Frage, die damit verbunden ist, worum geht es? Das ist jetzt eine Frage der Bedeutungen, in dem Sinn, dass wir nicht nur herausfinden müssen, an welche fiktiven Orte sind diese einzelnen zitatartigen, aussageartigen Beiträge gebunden, sondern worüber ist da die Rede? Denn es ist ja so, wenn Sie einen kontinuierlichen Text haben, der abhandlungsartig Unterpunkte aufführend Ihnen eine Sache darstellt, dann wird es ganz notgedrungen so sein, dass Sie sagen, die Absicht dieses Textes ist, dieses Thema zu entfalten, dieses Thema zu entwickeln. Nicht? Das ist klar und das kann besser oder schlechter gelingen, aber die Absicht eines Traktates, einer Abhandlung ist die Explikation eines selbstgewählten Themas. Das ist nicht so leicht, wenn Sie Dialogik mit drinnen haben. Denn in jedem Dialog ergibt sich die Gefahr, das ist das Schöne und das Riskante am Dialog, dass die Sprechenden aneinander vorbeireden. Also nirgends schöner als im Chat zu sehen, wo Leute, also das ist sowieso mal irgendwann, wenn ich ein bisschen Zeit habe, werde ich mal was über Philosophie von Chat rooms sprechen, weil das eine großartige, gänzlich neue Art ist, auch für genau dieses Thema philosophisch was herzubringen. Warum? Weil Sie haben bisher Abhandlungen auf der einen Seite und Abhandlungen sind, wie gesagt, geschriebene, gedruckte Traktate in der Regel und Sie haben Dialog. Dialog ist etwas, was am Podium passiert oder wenn wir jetzt eine Diskussion haben, dann ist es der Dialog und in dem Dialog ist man sozusagen immer der Gefahr, wie gesagt, ausgesetzt, dass man einander verpasst, aber in der jeweiligen Situation kann es gelingen, dass man sich auch an bestimmten Stellen trifft. Und was ist jetzt ein Chat? Ein Chat ist ein schriftlicher Dialog in Echtzeit, der mitgeschnitten werden kann, der aus unterschiedlichen Quellen sich speisend eine in Echtzeit ablaufende Kommunikation der Leute untereinander ist, die jetzt, weil sie mitgeschnitten werden kann, also schon wenn man sieht und dann speziell, wenn man die Logfiles analysiert, auf eine faszinierende Art und Weise deutlich macht, wie man aneinander vorbeireden kann und wie man zueinander zusammenreden kann, wie man sich treffen kann und wie man aneinander vorbeireden kann. Das ist etwas, was man schreibend nie machen würde. Also das Nächste daran ist ein künstlich stilisierter Dialog. Nicht? Man kann, ich habe das ein, zwei Mal probiert, man kann Dialoge schreiben. Ich meine, Sokrates ist ein bekanntes Beispiel natürlich. Es gibt einige, Bolzano hat sowas auch versucht, absichtlich fingierte Dialoge schreiben, die diese Qualität des Real-Life-Dialoges, eine Freiheit zu haben und in dieser Freiheit von unterschiedlichen Richtungen herkommend, sich auf ein Thema zuzubewegen, realisieren. Aber die Schwierigkeit, Ende des Exkurses über Chats, die Schwierigkeit in dem Moment, in dem das Wittgenstein, wenn man das macht so wie Wittgenstein und der schreibt, das sind ja eben fiktive Dialoge, die Schwierigkeit ist erstens eben, er sagt ja nicht, er sagt ja nicht, der und das bin ich und das ist der andere. Also bei den Dialogen, die ich versucht habe, wenn Sie sich mal anschauen wollen, unter Rachowitz-Philo.at finden Sie es zum Beispiel im Zusammenhang über Wahrheit, muss ich jetzt nicht zeigen, als das ist unter Logik, A Trio on Truth heißt das, also ein Trio über Wahrheit. Da habe ich mir die Sache insofern leicht gemacht, als ich die einzelnen Dialogpositionen mit jeweiligen Personen belegt habe, fingierten Personen belegt habe und dann das durchzuspielen versucht habe. Also die erste Frage, Schwierigkeit beim Wittgenstein ist, diese Zuordnung zu treffen. Und die zweite ist eben jetzt, worum geht es? Warum ist diese Schwierigkeit vorhanden? Weil in einem solchen Dialog eine Konstruktion, jemand, der im Dialog drinnen ist oder auch jemand, der den Dialog verfolgt, muss eine Konstruktion unternehmen, die die einzelnen Sprechäußerungen projiziert auf eine gemeinsame Sache. Diese gemeinsame Sache muss, das liegt in dem Setting drinnen, diese gemeinsame Sache kann nicht vorausgesetzt werden, sondern wenn das ein echter Dialog ist, bewegt man sich, wie man so sagt, nicht dieser Sache entgegen. Man bewegt sich im Rahmen dieser gemeinsamen Sache. Das ist aber nicht ausgemacht und das ist eine zusätzliche Aufgabe, die man auf sich nehmen muss, denn wenn das nicht gelingt, dann haben wir die Situation, dass die einander vorbeireden. Also das oft beklagte und immer wieder zu bemerkende Phänomen, dass Leute zwar sprechen und auch im selben Raum sind und möglicherweise auch dieselben Worte sagen, aber es ist eigentlich nicht zu sehen, wie diese eben genannten Verfahrensweisen sich auf eine Gemeinsamkeit projizieren lassen. Und wie, gut, da müssten wir jetzt länger reden, wie das funktioniert. Wichtig ist jedenfalls, dass, wenn Sie sich auf diese Gemeinsamkeit nicht beziehen lassen, das Wichtige an dem Dialog verloren geht und in dem Lesen eines philosophischen Werkes, zurück zu Savigny, muss eben die Frage beantwortet werden, worüber reden die? Was ist eigentlich das Thema der philosophischen Untersuchungen? Und die dritte Frage, die Savigny stellt, die beantwortet werden muss bei der Interpretation eines Textes, ist, wo gehört das hin? Also das sind die verschiedenen Dialogfetzen, Ausschnitte eines Dialoges, die man aufschnappt oder denen man unterliegt. Und wir müssen jetzt, um die Frage beantworten zu können, worüber reden die, in der Lage sein, die einzelnen Bestandteile dessen, worüber sie reden, in ein System zu bringen, das geleitet ist von dieser gemeinsamen Sachunterstellung. Und die Schlussfolgerung, die Savigny jetzt aus diesen drei Fragestellungen für seine Interpretation des Wittgensteinschen Werkes zieht, ist die folgende. Aus diesem Grund sollte eine Interpretation der philosophischen Untersuchungen zuerst und vor allem das Folgende leisten. Was ist die Aufgabe einer solchen Interpretation? Sie sagt uns für jeden Abschnitt in Teil 1 und für jedes Kapitel in Teil 2, an welche Stelle sie in die Argumentation gehören.